ich da und so wie hier am Sonntag Flohmarkt nach der Predigt sehe ich, ach, es ist noch jemand da auf dem Flohmarkt, gehen wir mal kurz rüber. So, und dann gehe ich ja auf den Flohmarkt und komme an einen Stand und so, eine schöne helle Leinenhose, was kostet die? 1 Euro. Ich habe die angeguckt vorne, hinten, einwandfrei, wirklich nichts auszusetzen. Ja, habe ich gesagt, der Herr versorgt seine Kinder so. Und ich scheue mich nie, Hosen für 1 Euro zu tragen. Also der Herr versorgt. Aber das ist nicht das Thema meiner Predigt. Ich möchte auch dafür beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass wir wirklich auch Kinder bleiben dürfen, auch wenn wir erwachsen sind, auch wenn wir, so wie ich, 44 Jahre alt bin. Du hast gesagt, wenn wir nicht wie die Kinder werden, werden wir nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Und ja, manchmal wünsche ich mir auch in anderen Bereichen so eine Unbeschwertheit und so einfach mal Kind sein zu dürfen, kindlich sein zu dürfen, ohne kindisch zu sein. Lieber Herr, wir danken dir, dass wir in dir viel mehr Freiheit haben, als es uns bewusst ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, in diese Freiheit hineinzukommen. Ich bitte dich, dass du mit mir bist und mit meinen Geschwistern, dass du hilfst, dass das, was ich jetzt in der Predigt sage, auch so ankommt, wie es gemeint ist. Halleluja, wir loben und preisen dich und wir danken dir für heute Morgen. Amen. Er habe wissen wollen, wie es sei, Sex mit einer Frau zu haben, sagte der homosexuelle 25-Jährige vor dem Bonner Schwurgericht. 3 Monate nach dem gewaltsamen Tod der 14 Jahre alten Hannah aus Königswinter hat der Angeklagte vor Gericht gestanden, das Mädchen entführt, vergewaltigt und erstochen zu haben. Das Mädchen war auf dem Heimweg verschwunden, seine Leiche 5 Tage später in einem Gebüsch gefunden worden. Eigentlich habe er am Abend des 29. August mit dem Fahrrad einfach zu Freunden gehen wollen, aber so mittendrin unterwegs kam ihm die Idee, wie wäre es mal, ein Mädchen, eine Frau zu vergewaltigen. Aus einem Container an seinem Arbeitsplatz nahm er Kabelbinder und Klebeband, dann ging er Richtung Haltestelle und dort begegnete er Hannah, die gerade mit der Bahn angekommen war. Eine unfassbare Tat, ein widerwärtiges, grausames Verbrechen. Jeder, auch nur einigermaßen normal empfindende Mensch, schreit innerlich vor Empörung und Abscheu auf, wenn er davon hört und liest. Und nun versetzt euch mal in die Lage dieser Angehörigen, die diese qualvolle Hölle miterleiden, die ihre Tochter durchgemacht hat. Alle unvorstellbaren Ängste der Seele, alle brutale Gier dieses homosexuellen Mannes, der wissen wollte, wie es ist, Sex mit einer Frau zu haben. Wie er dann mit einem Messer auf sie einsticht und ihre Tochter elendig verblutet. Wehrlos, hilflos, einsam und trostlos. Macht euch einmal bewusst, ihr werdet die Eltern dieser 14 Jahre alten Hannah. Ob ihr dann noch locker beten könnt, auch wir vergeben jedem, der uns schuldig geworden ist, so wie es in Lukas 11, Vers 4 steht. Ich frage dich natürlich als jemand, der bekennt, ich selber bin Christ, also ein Mensch, der Christus nachfolgt und darum auch entsprechend zu handeln hat, wie es Jesus uns auch gesagt hat. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Nicht wahr? Wer im warmen Zimmer sitzt, kann immer gut über die Kälte reden. In der Theorie können wir alle schnell und überzeugend über Vergebung reden und sie von anderen einfordern. Aber was, wenn euch oder einem euren Lieben solch grenzenloses Leid und Unrecht zugefügt worden ist, wie Hannah und ihren Eltern, und sie einfach, ja, aufgefordert werden, einfach zu vergeben. Einfach so. Ich denke da an eine andere junge Frau, nennen wir sie Anne. Aufgewachsen ist sie in einer christlichen Familie. Jahrelang wurde sie als kleines Mädchen von einem Onkel ihrer Familie missbraucht. Einem Onkel, der wie ihre Eltern zu einer christlichen Gemeinde gehört und bekennt, ein gläubiger Christ zu sein und geht jeden Sonntag zum Gottesdienst. Aber anstatt ihren Kinderschänder zu stellen, wurde sie aufgefordert zu vergeben, obwohl da kein Täter sein durfte, der seine Schuld bekannt und bereut hätte. Als sie sich als junge Frau dann doch endlich entschließt, die Vergehen ihres Onkels noch anzuzeigen, stößt sie bei vielen aus der frommen Verwandtschaft und in der Gemeinde auf kein Verständnis für diesen Schritt. Es wird ihr mangelnde Vergebungsbereitschaft vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag bestreitet der Onkel noch das meiste dieser Anklagen. Danach legt er aber ein doch umfassendes Geständnis ab. Er wird zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt. Für Anne jedenfalls ist es nicht nachvollziehbar, dass sich ein weltliches Gericht mehr um ihre Gerechtigkeit kümmert, als die christliche Gemeinde, die das Ganze am liebsten vertuscht hätte. Anne bekennt, dass ihr Glaube an die Güte Gottes durch den sexuellen Missbrauch schweren Schaden genommen hat. Biblische Verheißungen, Gott werde seine Nachfolger an keinen Stein stoßen lassen, ließ sie irritiert. Er hat damals Böses zugelassen, er könnte so böse Dinge wiederzulassen, beschreibt sie ihr Lebensgefühl. Am übelsten findet sie den in Predigten häufig zu hörenden Satz, Jesus Christus sei einem Gläubigen auch in den schlimmsten Situationen nahe. Die Vorstellung, wie sich ihr Enkel an ihr befriedigt und Jesus schaut zu, geht einfach über ihre Kraft. Für ihren Glauben war der Missbrauch ihres frommen Onkels ein bis heute nicht zu überwindender Schlag. Den Glauben, dass Gott ihre Wunden wieder völlig heilen wird, hat sie bis heute noch nicht ganz. Könnt ihr euch in das seelische Leid dieser jungen Frau hineinversetzen und mitempfinden, dass ihr Glaube keine Geborgenheit und keinen wirklichen Halt mehr hat? Weil die hässlichen Bilder des Missbrauchs immer wieder ihre Seele heimsuchen und diese Wunde nicht heilen will. Auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig geworden ist. Immer und immer wieder ist das von vielen aus der Gemeinde gesagt worden. Aber wie soll sie vergeben, wo doch dieser Mann ihr gegenüber bis heute weder seine Schuld eingestanden noch bereut hat. Vergebung scheint ja eine Angelegenheit zu sein, zu der Christen verpflichtet sind. Und zwar unabhängig davon, wer ihnen, wie auch immer, Unrecht, Leid und Böses angetan und zugefügt hat. Denn Jesus hat ja seine Nachfolger gelehrt, vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben jedem, der sich an uns schuldig gemacht hat. Und darüber habe ich vor ein paar Monaten einiges gepredigt. Das ist aber nicht alles. Und jetzt möchte ich eine andere Seite aufzeigen und betonen. Das ist aber nicht alles, was Jesus zum Thema Vergebung zu sagen hat. Jesus hat nicht gelehrt, bedingungslos zu vergeben. Als Christen sind wir nicht immer und jederzeit verpflichtet, ohne Wenn und Aber zu vergeben. Einfach mal so pauschal. Eine Vergebungs-Flatrate im modernen Deutsch. Warum ich das so sage? Nun, Gott vergibt uns unsere Schuld und Sünden auch nicht bedingungslos. Obwohl das ganz oft wiederholt wird. Das ist keine Bedingung. Wenn ich das Evangelium richtig verstanden habe, dann vergibt mir Gott meine Schuld grundsätzlich nur in Jesus Christus. Durch sein Leiden und Sterben, durch seinen Tod am Kreuz von Golgotha, ist er die Sühne für unsere Sünden geworden. Ohne Jesus Christus und an Jesus vorbei gibt es keine Vergebung der Sünden. Und so vergibt mir Gott nur dann, wenn ich ihm meine Sünden auch bekenne, sie konkret eingestehe und beim Namen nenne und soweit möglich das geschehene Unrecht meines Lebens wieder in Ordnung bringe. Im 1. Johannes sagt uns Gottes Wort, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. im 1. Johannes 1, Vers 9. Haben wir als Nachfolger von Jesus ohne Wenn und Aber zu vergeben? Einfach so? Wie immer auch das Böse und Unrecht aussieht, dass man ihnen oder dass man uns zufügt, ist Vergebung eine Einbahnstraße oder nur eine Einbahnstraße? Diesen Eindruck kann man haben, wenn manchmal Christen über Vergebung reden. Dann sieht es fast immer so aus, dass ein Christ selbstverständlich denen bedingungslos zu vergeben hat, die an ihm schuldig geworden sind. Egal, ob er der Betreffende sein Unrecht oder seine Schuld eingesteht, einsieht, dies bereut und den um Vergebung bittet, der, an dem er schuldig geworden ist. Jedenfalls, sieht es so aus manchmal, der Täter darf in jedem Fall damit rechnen, dass ihm für sein böses Tun und Unrecht Vergebung zuteil wird. Wenn der andere den Christ ist, er ist ja um Vergebung verpflichtet. Habe ich auch bei der Arbeit gehört, von einem meiner Kollegen. Und damit macht man es sich aber zu einfach. Denn im Lukas-Evangelium ist es aufgezeichnet, was Jesus auch noch zur Vergebung zu sagen hat. Dort heißt es, wenn dein Nächster gegen dich sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann vergib ihm. Selbst wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird, sollst du ihm vergeben, wenn er kommt und sagt, ich bereue es. Das steht im Lukas 17, Vers 3. Jesus setzt hier also Einsicht der Schuld und Umkehr des Schuldigen voraus. Jesus redet hier nicht davon, dass seine Leute einfach bedingungslos zu vergeben haben, egal was ihnen auch immer an bösem Unrecht und Leid zugefügt wird. Die Bedingung zur Vergebung heißt hier, wenn er, der an dir schuldig geworden ist, es bereut, dann vergib ihm 7-mal oder, wie es Jesus gesagt hat im Gespräch mit Petrus, 7-mal 70. Wo nicht, kann es auch nicht zur Vergebung kommen. Genauso wenig, wie Gott uns vergeben kann, wenn wir uns unserer Schuld nicht stellen und unsere Sünden nicht bekennen. Die Weisung von Jesus im Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden, Matthäus 6, Vers 12, ist nicht von seinem Wort in Lukas Evangelium zu trennen. Beide Worte sind eine nicht trennbare Einheit. Ich erinnere euch an die Eltern der 14-jährigen Hannah, die jener homosexuelle Mann, der wissen wollte, wie es sei, Sex mit einer Frau zu haben, brutal vergewaltigte und ermordete. Und ich erinnere euch an das Leid und die Qualen jenes kleinen Mädchens, die von ihrem frommen Onkel jahrelang immer wieder missbraucht wurde und deren Glaube an Gottes Liebe entsetzlich verwüstet worden ist. Wie sollten sie denn denen vergeben können, die an ihnen schuldig geworden sind? Wenn ihre Täter das Unrecht, das sie begangen haben, weder bereuen, noch ihre Opfer um Vergebung bitten. Vergebung hat ja nicht nur eine vertikale Dimension, Gott und Mensch, sondern auch eine horizontale, Mensch und Mensch. Vergebung hat fast immer drei Beteiligte, Gott, den Vater und das Opfer. Gewiss, Gott vergibt alle Schuld, wenn wir zum Unrecht unseres Lebens stehen und ihm unsere Sünden bekennen. Wo wir aber auch an Menschen schuldig geworden sind, ist die Schuld nicht nur Gott zu bekennen, sondern auch gegenüber diesen Menschen zu bereinigen. Die gestörte Beziehung zu Mitmenschen muss ebenfalls wieder in Ordnung gebracht werden. Alles andere ist Selbstbetrug. Als Täter, ohne Wenn und Aber, wer am anderen schuldig geworden ist, sei es mit Worten oder Taten, der ist vor Gott verpflichtet, die gestörte oder sogar zerstörte Beziehung zu seinem Mitmenschen zu bereinigen. Geh hin und söhne dich mit dem aus, der etwas gegen dich hat. Eben weil du durch dein Reden und Tun an ihm schuldig geworden bist. Jesus sagt das. Wer durch sein Reden oder Tun am Menschen schuldig geworden ist, darf dieses Unrecht nicht einfach zwischen sich und dem Nächsten stehen lassen. Er hat die um Vergebung zu bitten, an denen er schuldig geworden ist. Und wo etwas wieder gut zu machen ist, da ist in Ordnung zu bringen, was noch zu retten ist. Das betrifft auch die materielle Seite der Schuld. Der Schaden, den wir anderen zugefügt haben, zum Beispiel durch Betrug oder Diebstahl, ist wieder gut zu machen, sofern das möglich ist. Ein verletztes Gewissen jedenfalls erfährt nicht den Frieden, den vollen Frieden der Vergebung. Sicher ist der Weg der Wiedergutmachung kein leichter Weg. Das kennt jeder von uns. Jeder, der die Vergebung auch praktiziert hat. Jeder, der sich entschuldigt hat für etwas, was ihm peinlich oder ja, was für ihn eigentlich schlimm war. Es fällt uns meist weitaus schwerer, unser Unrecht vor Menschen einzugestehen und sie um Vergebung zu bitten, als unsere Schuld vor Gott zu bekennen. Ich glaube, uns allen geht es so. Aber nur wer wirklich aufräumt und klare Sache macht, kann von der Vergangenheit nicht mehr eingeholt werden. Jede unbereinigte Vergangenheit ist eine böse Belastung für die Zukunft. Wir werden es schwer daran zu tragen haben und früher oder später wird sie uns einholen. Spätestens dann, wenn wir, und das schreibt der Apostel Paulus, den Christen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden müssen, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, sei Gutes, es sei gut oder böse. Dass uns das einholt, darf ich immer wieder sehen. Wie ihr wisst, die meisten, ich arbeite in der psychiatrischen Klinik und das sehe ich immer wieder. Patienten schreiben Biografien und da ist es so deutlich, da wird dadurch so deutlich, was für eine zerstörerische Wirkung Sünde oder Vergehen an Menschen, an Menschenseelen, die einfach nicht vergeben sind, die nicht, wo keine Aussöhnung stattgefunden hat, wo der Täter sich nicht dazu bekennt, nicht bereit ist. Das ist, manchmal, wenn ich die lese, da könnte ich da gleich weinen. Wirklich, es ist mir nach Weinen. Es ist manches, manche erleben Dinge, du könntest da laut heulen. So. Und dann denke ich, und wir dürfen dann ein Leben lang daran rumdoktern und in Psychiatrien behandeln, ja, was vielleicht ein Mensch kaputt gemacht hat. In christlichen Kreisen wird gelehrt, dass Christen zur Vergebung verpflichtet sind. Das stimmt. Aber eben nicht bedingungslos. Wer an seinem Mitmenschen schuldig geworden ist, den fordert Gottes Wort dazu auf, sich mit dem zu versöhnen, an dem er schuldig geworden ist. Nur so ist Vergebung, echte Vergebung, möglich. Ich rede nicht von unechter Vergebung. Davon haben wir genug, auch in Gemeinden. Wenn man was anspricht, mit großem Schmerz, ich überwinde mich und sage etwas, was mir schon seit langem vielleicht Nächte, weiße Nächte, schlaflose Nächte bereitet hat. Und ja, und dann kommt es, ach, das habe ich nicht so gemeint. Ach komm, ach Mensch, jetzt ist ja schon vergessen. So, ne? Also einfach etwas, was zeigt, dass auch wir Christen oft unglaublich unsensibel sind. Dass wir eigentlich den Prozess der Vergebung und wie wichtig es ist, auch zu bereuen, damit die Vergebung auch ausgesprochen und vor allem gelebt werden kann, dass wir das noch nicht so ganz begriffen haben. Na, in dieser schnelllebigen Zeit, wir Christen lassen uns auch anstecken von dieser Schnelllebigkeit und dadurch auch diese unglaubliche Oberflächlichkeit manchmal, selbst in wirklich wichtigsten Dingen, wie schnell wir darüber hinwegkommen. Und deshalb sammelt sich oft auch in Gemeinde Unvergebenheit. Deshalb gibt es ein Chaos manchmal. Ne? Dem einen wird vorgeworfen, du wirst nicht vergeben. Aber eigentlich weiß der, dass wirklich die andere nicht bereut hat und nicht wirklich von Herzen, dass es ihm nicht von Herzen leid tut oder dass er gar nicht so darüber nachgedacht hat, hat auch nur dahin gesagt. Ja, ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns. Nicht nur hier in der Gemeinde, in allen Gemeinden ist oft dasselbe. Wenn jemand etwas gegen uns hat, so ist das fast immer dann der Fall, wenn und weil wir ihn durch unser Verhalten in Wort oder in Tat verletzt, gekränkt oder sonst wie Unrecht zugefügt haben. Oft bewusst, ob bewusst oder unbewusst, spielt dabei zunächst keine Rolle. Der andere hat etwas gegen uns, das genügt. Und wenn uns dies bewusst wird und wir alle spüren es sehr genau, ob unsere Beziehung zum anderen stimmig oder unstimmig ist, dann ist es unsere Verpflichtung, den darauf anzusprechen. Es ist unsere Verpflichtung, ihn darauf anzusprechen. Geh hin und söhne dich mit dem aus, der etwas gegen dich hat, sagt die Bibel. Aber auch als Opfer. Nicht nur der Täter ist aufgerufen, mit dem Opfer seine Worte oder seines Tuns ein klärendes Gespräch zu suchen. Mit dem Ziel der Versöhnung, auch der, dem Unrecht zugefügt worden ist, darf dies nicht nur einfach hinnehmen, sondern hat den betreffenden Menschen daraufhin konkret anzusprechen. Das ist auch eine Aufgabe, die auch nicht leicht ist. Jesus sagt, wenn dein Nächster gegen dich sündigt, weise ihn zurecht. Lukas 17,3. Wem Unrecht zugefügt wird, sollte das Unrecht nicht widerspruchslos hinnehmen, sondern hat den, der ihn Unrecht tut, in Liebe, aber ernstlich zurechtzuweisen. Und was machen wir oft? Ich werde verletzt. Und statt, so wie es Jesus gewollt hat, hinzugehen und dem Bruder, der Schwester zu sagen, was machen wir? Wir versündigen uns, indem wir anderen erzählen, was der mich gemacht hat. Also wirklich. Und damit machen wir das Ganze noch viel schlimmer. Damit schaden wir Beziehungen, schaden wir Gemeinde viel mehr, als wenn wir wirklich das mal umsetzen würden. Ich kann auch von mir reden. Vor, was weiß ich, einem Monat vielleicht habe ich ein Gespräch gehabt mit jemandem, ein Telefonat. Und dann, vor zwei Wochen, habe ich gehört, dass dass jemand anderes Dinge erzählt über mich, was ich gesagt hätte, die sowas von unwahr sind. Und ich kann nicht zu offen darüber reden, natürlich, aber wo ich total entsetzt war, diese Person, die das über mich gesagt hat, also sie hat ja von ihrer Tochter gehört, sozusagen, dass ich das gesagt hätte. Und wir kennen uns seit, was weiß ich, 15 Jahren, so. Und wir haben alle möglichen Gespräche gehabt. Wir haben miteinander gebetet. Wir haben wirklich auch Dinge, wo Gott eingegriffen hat, eindeutig eingegriffen hat, erlebt. Und jetzt war es nicht ausreichend, dass diese Person zu mir kommt und sagt, George, hast du das wirklich gesagt? Ich kenne dich so und so. Das ist eigentlich schlimm, wenn du das gesagt hättest. Nein, das hat sie nicht gemacht, sondern das hat sie in einer Gruppe vor anderen 8 Leuten das einfach mal so gesagt. Und ich habe gedacht, ich war entsetzt, total entsetzt. Ich habe das Glück, dass Leute, die da waren in der Gruppe, die mich kennen, ganz laut gesagt haben, das können wir uns nicht vorstellen. Und ich wurde daraufhin angesprochen von einer Person, ob ich das wirklich gesagt hätte und so. Und ja, nur ein Beispiel, ne, das durfte ich, und jetzt habe ich davon erfahren. Aber ne, wir erleben Dinge, ja, das gesagt wird über uns vielleicht, von denen wir überhaupt keinen blassen Schimmer haben oder nie getan haben vielleicht. Und wird aber rumerzählt. Als der Apostel Paulus seinerzeit vom Hohen Rat in Jerusalem verhört wurde, befahl der Hohepriester Ananias den anwesenden Dienern, Paulus auf den Mund zu schlagen. Und was hat Paulus getan? Hat er unterwürfig geschwiegen und dies Unrecht widerspruchslos hingenommen? Die Bibel berichtet, da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünchte Wand. Im Namen des Gesetzes sitzt du über mich zu Gericht, doch du selbst missachtest das Gesetz, indem du mich schlagen lässt. Auch der, dem Unrecht zugefügt worden ist, darf dies nicht nur einfach hinnehmen. Denn sonst ernähren wir eine Kultur, wie soll ich die bezeichnen, der Falschheit, der, der, ja, der, wie soll ich sie beschreiben? Ein Nebel, ein Chaos eigentlich, was wir da kultivieren. Das, was Jesus gesagt hat, sagt euch die Wahrheit, wandelt im Licht. Das ist genau das Gegenteil. Wenn wir nur hier erzählen, anstatt mal auch offen, aber in Liebe, aber ernst und offen darüber sprechen. Und wirklich, nehmt euch das zu Herzen, denn wir alle praktizieren das oft. Wir praktizieren das oft. Und manchmal ist es so, es werden Dinge gesagt, die richtig böse sind, auch von uns Christen. Ich weiß noch einmal, war ich sogar vor mehreren Jahren in der Gemeindeleitung und da hat jemand etwas gesagt über eine Person und ich habe gesagt, wie kannst du sowas sagen über diese Person? Ne? Genau das, was du gesagt hast. Das ist richtig böse, habe ich gesagt, was du jetzt eben gesagt hast. Und ich habe gesagt, wie kannst du das begründen oder kannst du in irgendeiner Weise beweisen, was du jetzt gesagt hast? Und ich habe gedacht, ja, und ich rede nicht nur von jemand anderes aus der Gemeindeleitung, ich bin auch in der Gemeindeleitung, mich kann genauso gut betreffen. Aber ich bin auch darauf angewiesen, dass jemand mich anspricht. Er muss mich nicht gleich anblaffen oder irgendwie, aber sagen, Mensch, George, irgendwie, das muss geklärt werden. So. Auch der, dem Unrecht zugefügt worden ist, darf dich nicht einfach hinnehmen, wie ich gesagt habe. Paulus hat nicht gesagt, was immer mir auch an Unrecht angetan und zugefügt wird, ich nehme das alles widerspruchslos hin und vergebe einfach. Einfach so, von dieser Art der Vergebung ist im Neuen Testament nicht die Rede, wenn man insgesamt alles sieht, wo Jesus oder Paulus oder die Apostel über Vergebung sprechen. Wohl aber von der Vergebung, deren Bedingung Jesus so beschreibt, wenn dein Nächster gegen dich sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er es bereut, dann vergib ihm ohne Einsicht der Schuld und der Bitte um Vergebung kann es keine echte, befreiende Vergebung geben. Bei Gott nicht und auch nicht in der Beziehung von Menschen. Nehmen wir noch einmal den Apostel Paulus. Dieser Mann hatte ja sehr viel Böses und Unrecht zu erleiden. Von Menschen in und außerhalb der Gemeinde. Allein wenn man im 2. Korinther 2, die Verse 5 bis 10 liest. Er hat denen, die ihm Unrecht taten, nicht einfach so vergeben, sondern sie zur Rede gestellt. Den Gerichtsdienern der Stadt Philippi sagte er, erst haben uns die Stadtobersten ohne jedes Gerichtsverfahren öffentlich schlagen lassen, obwohl wir das römische Bürgerrecht besitzen. Dann haben sie uns ins Gefängnis geworfen und jetzt wollen sie uns still und heimlich abschieben. Das kommt nicht in Frage. Sie sollen selbst hier erscheinen und uns persönlich aus dem Gefängnis herausführen. Apostelgeschichte 16, 37. Die Stadtobersten kamen dann auch und haben gelernt, wie es ist, dass einmal aufsteht, der sich dessen bewusst ist, welche Identität er in Gott hat. Nicht nur, dass er Staatsbürger war, aber er wusste sich, ein Apostel Gottes, natürlich auch eine gewaltige Qualität. Sie entschuldigen sich für das, was geschehen war. Daraufhin führten sie die beiden aus dem Gefängnis und baten sie, die Stadt zu verlassen. Und eben, weil sie ihr Unrecht bereuten, dass sie Paulus und seinen Gefährten Silas angetan haben und sich dafür entschuldigten, darum war Vergebung auch möglich. Und wie sieht aber die Praxis aus? Wo aber geschieht das, was Gottes Wort als Voraussetzung zur Vergebung nennt? Es gibt so viele Gemeinden, nehmen wir allein die Freikirchen, die alle bekennen, dass sie sich als Gemeinde von Jesus Christus verstehen und ihre Nachfolge nach den Weisungen ihres Herrn leben. Aber viel seltener, als uns lieb wäre, wird erlebt, dass Vergebung dem entspricht, wie es Jesus gebietet, dass der, dem Unrecht und Böses angetan wurde, seinen Schuldiger zur Rede stellt und zurechtweist, damit ihm vergeben werden kann, wenn er sein Böses tut, sei es in Wort oder Tat, einsieht und bereut. Und auch das ist nicht die Regel, dass jemand, dem bewusst ist, dass er sich gegen seinen Nächsten versündigt hat, sich auf den Weg macht, um sich mit dem auszusöhnen, der etwas gegen ihn hat. So ist es dazu gekommen, dass Vergebung zu einer leeren Floskel geworden ist und nur noch in einem mangelhaften Zustand stattfindet. Das ist meine Überzeugung und ehrlich gesagt auch meine Erfahrung. Mittlerweile bin ich schon seit 22 Jahren gläubig und ich habe sehr viel Gemeindeerfahrung und das ist ein ganz trauriger Zustand. Ein ganz trauriger Zustand. Und wenn ich mich recht erinnere, hat Stefan Nowak letzte Woche es ging um Erweckung, glaube ich, gepredigt und dass die Veränderung bei uns, die Erweckung bei uns beginnen soll, das ist wirklich eine große Bremse. Das ist ein großes Hindernis für Erweckung. Machen wir uns nichts vor. Wenn wir meinen, dass wir nicht mal in eine kleine Runde klarkommen mit dem, was Jesus gesagt hat, und dann wollen wir das vorleben bei 100, bei 200, bei 300 Leuten, also lass uns wirklich, damit Erweckung kommt. Ich stimme mit ein. Ja und Amen, es soll Erweckung kommen. Aber das, was wir als Hindernis erkennen, lass uns von ganzem Herzen beseitigen. Richtig beseitigen, koste es, was es wolle. Lass uns unser Gewissen total bereinigen, wo uns etwas bewusst ist, wo uns etwas bewusst wird. Lass uns das richtig in die Hand nehmen. Jedenfalls, wenn von Vergebung die Rede ist, dann ist ganz oft nur jene unbiblische Vergebung gemeint. Die Pauschale, die Flatrate, diejenigen, an denen man schuldig geworden ist, einseitig zur Vergebung verpflichtet, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Einfach so. Aber von denen, die schuldig wurden, wird weder Einsicht noch Bekenntnis ihrer Schuld erwartet, geschweige denn Reue. Damit wir uns nicht missverstehen, Vergebung ist ein Herzstück der Nachfolge des Herrn. Und nochmal Zitat, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr, schreibt der Apostel Paulus im Kolosserbrief 3,13. Aber eben, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Und seine Bedingung zur Vergebung lautet schlicht und einfach, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann erweist er sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht. Jedenfalls, auch alle Schuld des Menschen in seinen Beziehungen untereinander kann nur dann ausgeräumt werden, wenn sie ohne Wenn und Aber bereinigt wird. Und zwar dadurch, dass Schuld als Schuld bekannt wird gegenüber dem, an dem man schuldig geworden ist. Ich habe euch nochmal erzählt von einer konkreten Situation, die ich kenne. Es gab eine Auseinandersetzung, eine Person fühlte sich zu Unrecht beschuldigt und hat gesagt, ja, der Umgang war total lieblos und die Person hat gesagt, Mensch, aber lass uns mal gucken, was Jesus in der Bibel gesagt hat. Ne? Denn sie hatte keine Verteidigung mehr, ne? Sie war so perplex vor dieser Lieblosigkeit, wie sie angegangen wurde. Und der andere Christ hat gesagt, ach komm jetzt mir nicht mit der Bibel, Mensch. So, ne, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viel Vergebung möglich ist. Ja, denn da wäre die Bibel am nötigsten gewesen. Ne? Und das, was Jesus da sagt. Nur so lässt sich ein verletztes und verwundetes Herz zu einem neuen Miteinander öffnen. Vergebung ist ein Herzstück der Nachfolge des Herrn. Wo nicht, da bleiben die Vorbehalte. Und statt Vergebung wächst der Groll, die Bitterkeit und der Hass. Machen wir uns da nichts vor. Vergebung ist nicht billig. Biblische Vergebung ist kein einseitiges Handeln. Es betrifft immer das Verhältnis von zwei Personen. Ohne Frage, Vergebung darf nicht verweigert werden, wenn der Schuldige seine Schuld eingesteht, sie bekennt und um Vergebung bittet. Um ernsthaft um Vergebung bittet. Das soll nicht verweigert werden. Aber wo der Schuldige seine Schuld nicht bekennt und nicht um Vergebung bittet, sollte man die Vergebung nicht zu billig voraussetzen. Weder bei Gott noch bei Menschen. Wo wir am anderen schuldig werden, hinterlässt das im Leben der Betroffenen immer tiefe bis tiefste Verletzungen und Wunden. Sind doch unsere bösen Worte wie Schlangengift. alle Lieblosigkeit und Unbarmherzigkeit, die wir unseren Nächsten zufügen, hinterlässt in seiner Seele eine furchtbare Spur der Verwüstung. Ich kann mich daran erinnern, wir waren noch gar nicht so lange verheiratet, meine Frau und ich. Und wir waren gerade in Rumänien. Und aus irgendeinem Grund haben wir uns gestritten. Meine Frau hatte gerade die Tage bekommen. Und manchmal damals war sie so aus dem Häuschen, wenn sie die Tage bekommen hat, dass sie echt sich dann total entschuldigen musste für das, was sie gesagt hat. Ne? Im Affekt irgendwie gar nicht so durchdacht oder irgendwie hat sie manchmal den Mund hat ohne... So. Und zum Glück durfte ich das nicht so oft erleben, aber damals war eine extreme Situation. Das in der Schärfe habe ich noch nie erlebt. Ich wollte nur Bezug nehmen auf Worte, die verletzen, wie Gift sein können. In diesem Streit, das war jetzt nichts Lebensbewegendes oder dramatische Ereignisse oder so. Meine Frau hat mir Dinge vorgeworfen. Wisst ihr, als sie das gesagt hat, ich habe das Gefühl gehabt, dass jemand mir ein Messer ins Herz gerammt hat und so macht. Und ich habe Kopfschmerzen, massivste Kopfschmerzen gekriegt. Und ich war unglaublich schockiert. Aber ich kann was ab, aber ich war unglaublich schockiert und verletzt. Und ja, Glück für uns beide, dass ich gläubig war, wurde damals, dass ich gerade dabei war, Vergebung zu üben und zu lernen, weil ich vom Typ so ein sehr, wie soll ich sagen, temperamentvoll und bevor ich Christ geworden bin, ich war schon manchmal auf Rache gesinnt, je nachdem, wie schlimm, ne, für in meinen Augen die Sache war. Also wenn ich das ganz schlimm gefunden habe, dann habe ich wirklich gedacht, wie kann ich das rächen, damit wirklich da die Person etwas lernt. Und ich weiß es gar nicht. Also, aber ich habe dann erkannt, sie hat sich entschuldigt. Ich habe das aufgeschrieben und ich habe ihr das gezeigt. Am nächsten Tag oder so. Sie hat richtig geweint. Sie hat gedacht, George, bitte sag nicht, dass ich das gesagt habe. Ja, und das war wortwörtlich, ne? Und ja, mein Glück, unser Glück, ja, dass sie wirklich im Affekt das gesagt hat und so. Aber das war, ich muss sagen, dieses Mal, glaube ich, war die schmerzhafteste Erfahrung, die ich erlebt habe, mit Worten, ne, wie verletzend sie sein können. Und ich habe in der Psychiatrie Menschen, die das über Jahre gehört haben, in unfassbarer Weise zum Teil. Ja, und diese Spuren, sie können oft nur anfangen auszuheilen, wenn der böse Stachel des Unrechts entfernt wird. Was vor allem dadurch geschieht, dass der Schuldige seine Schuld dem gegenüber bekennt und eingesteht, an dem er schuldig geworden ist und ihm um Vergebung bittet. Wo das geschieht, da ist Vergebung möglich und das darf nicht verweigert werden. Wo sie aber dennoch verweigert wird, geschieht dann tatsächlich das, was Jesus so gesagt hat. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Matthäus 6, 15. Was ist aber, wenn der Täter sein Unrecht nicht bereut und sein Opfer nicht um Vergebung bittet? Nun ist es ja leider so, dass es nicht immer dazu kommt, dass derjenige, der uns durch ihr böses Reden oder Tun verletzt oder verwundert haben, ihr Unrecht eingestehen und um Vergebung bitten. Wie kann aber dann der Groll und die Bitterkeit meines verwundeten Herzens ausheilen, wenn kein Eingeständnis, wenn keine Bitte um Vergebung da ist? Dann sollte man unbedingt so handeln, wie es Jesus für seine Nachfolger im Matthäusevangelium angeordnet hat. Hört er, der sich an dir versündigt hat, nicht auf dich, dann geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, damit der ganze Sachverhalt durch den Mund von zwei oder drei Zeugen bestätigt werde. Sich als Opfer jemandem zu offenbaren, der dann die Klärung mit dem Täter sucht, ist nicht nur für das eigene geistliche Leben entlastend, sondern auch und gerade unter seelsorgerlichen Gesichtspunkten wichtig, sehr wichtig. Warum? Vergebung darf nicht verweigert werden, wenn der Schuldige seine Schuld eingesteht, sie bekennt und um Vergebung bittet, damit uns die Verwundung unseres Herzens nicht ebenfalls zur Schuld wird, weil wir den Groll und die Bitterkeit unseres Herzens in uns hineinfressen, gibt es nur einen Weg. Alles im Gebet an Gott abzugeben und in seine heilenden Hände zu legen. Das erlittene Unrecht ebenso wie auch alle damit empfundenen Gefühle von Bitterkeit, des Grolls und der Vergeltung. Gott weiß um alle unsere Empfindungen, Gefühle und Gedanken und er steht auf der Seite derer, die durch Unrecht ein verwundetes Herz haben. Gott macht sich zum Anwalt derer, die da Leid tragen, weil ihnen Böses und Unrecht angetan wurde. Hand aufs Herz. Können wir denn so einfach vergeben, die uns zutiefst verletzt haben, ohne Wenn und Aber? Einfach so? Auch dann, wenn die Tochter vergewaltigt und ermordet wurde vielleicht? Auch dann, wenn man als kleines Mädchen oder Junge von einem Onkel aus der Verwandtschaft oder vielleicht vom eigenen Vater missbraucht worden ist? Solche Wunden sitzen unermesslich tief. Sie benötigen einen langwierigen Heilungsprozess. Es ist natürlich wunderschön, es ist himmlisch zu hören manchmal in Büchern oder Biografien oder im Fernsehen, dass Christen nach einer gewissen Zeit in der Lage sind, ins Gefängnis zu gehen und dem Verurteilten, der vielleicht mein Sohn, meine Tochter ermordet hat, wirklich von Herzen vergeben oder ihm mindestens die Möglichkeit zu geben, dass er sich entschuldigt, dass er für seinen eigenen Frieden, dass er es ist. Amen.